Die Presse. Hallo und willkommen. Das ist der Podcast der Presse, den man seit neuestem nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns hier wieder zusehen oder zuhören. Ja, in ein paar Tagen geht's ja los, nämlich eigentlich schon morgen. Da beginnen in manchen Ländern die EU-Wahlen. Am Sonntag sind dann auch wir in Österreich dran. Und deswegen reden wir noch immer und schon zum vierten Mal in dieser Folge über die EU. Heute wollen wir uns das Image der EU genauer ansehen und die Frage, wie man den Menschen die Union besser begreiflich machen könnte. Und dazu sind heute wieder zwei wunderbare Gäste bei mir. Das sind einerseits Silvia Kritzinger. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie ist Professorin für Methoden in den Sozialwissenschaften am Institut für Staatswissenschaft der Uni Wien. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Wahlforschung und die Europäisierung der Parteipolitik. Und die bisher weiteste Anreise aller meiner Gäste in dieser kleinen EU-Reihe hat auf jeden Fall er hinter sich, nämlich Oliver Grimm. Er ist seit fast 20 Jahren bei der Presse und war unter anderem auch schon Korrespondent in den USA und ist es jetzt schon seit einigen Jahren in Brüssel. Schön, dass du da bist.
Gern geschehen.
Es gibt ja dieses Bild von der sperrigen EU, einer EU, die Gesetze von oben herab an 27 Staaten ausgibt. Und das ist dann entweder so ein technokratisches Bild oder ja eben so von oben herab. Frau Kritzinger, vielleicht mal an Sie zuerst die Frage, wieso fällt es uns denn so schwer, diese nun doch schon ein paar Jahrzehnte alte Konstruktion der Union greifbar zu machen?
Ja, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen, und zwar grundsätzlich, wie man politische Systeme aus einer Bürgerinnenperspektive bewertet. Und da wissen wir aus der politikwissenschaftlichen Literatur, dass wir einerseits über spezifische Unterstützung und andererseits über diffuse Unterstützung sprechen. Die diffuse Unterstützung ist das, was jedes politische System gerne hätte, weil auch sehr stark affektive Dimensionen, also Emotionen damit einhergehen. Man identifiziert sich damit. Das heißt, auch wenn das System irgendwann mal nicht so besonders gut funktioniert, sei es zum Beispiel wirtschaftlich oder von anderen Performance-Indikatoren her, ist man trotzdem nach wie vor eine Unterstützerin, ein Unterstützer dieses politischen Systems. Daneben gibt es die spezifische Unterstützung und die ist sehr stark auf die Performance ausgelegt. Im Sinne von wegen, solange ein politisches System das produziert, was die Bürger und Bürgerinnen haben wollen, also im Sinne von Policy-Output, von wirtschaftlichen Indikatoren etc., unterstützt man dieses politische System. Und sobald aber diese positive Performance wegfällt, fällt auch die Unterstützung weg. Und das ist genau der Unterschied zwischen den Nationalstaaten beziehungsweise der Europäischen Union. Die nationalen Gebilde haben diese affektive Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen und die EU hat eben nur eher diese spezifische Unterstützung.
Weil sie so weit weg ist oder weil?
Weil es auch etwas damit zu tun hat, dass sich das entwickeln muss. Wir haben uns ja auch schon längere Zeit immer wieder mal angeschaut, von wegen, gibt es so etwas wie eine europäische Identität? Weil wir wissen natürlich, es gibt eine nationale Identität. Ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass sich die Österreicher und Österreicherinnen sehr stark mit ihrem Land identifizieren, stolz sind, Österreicher und Österreicherinnen zu sein, auch mit der Region, auch mit der Gemeinde, dem lokalen Gebiet. Bei der europäischen Identität schaut es schon ein bisschen anders aus. Also es gibt jetzt nicht so viele, die sich irgendwie als Europäer, als Europäerinnen beschreiben würden. Und gerade das zeigt schon von wegen, wie unterschiedlich die Gebilde gesehen werden. Und da ist genau diese Emotionalität, die eben für die EU nicht vorhanden ist. Man geht davon aus, dass sich das entwickeln kann. Und wir haben auch schon öfters mal uns angeschaut, wie entwickelt sich das. Aber darüber können wir vielleicht später sprechen.
Ja, das Stichwort Emotionalität gefällt mir gut, weil ich habe mir das auch als Frage überlegt, wie emotional darf man und kann man sein? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie beide es kennen, aber das EU-Parlament hat gerade erst jetzt vor der EU-Wahl einen neuen Spot herausgebracht unter dem Titel Use Your Vote or Others Will Decide for You.
Eh bien, Robin, c'est que je devrais pas être ici aujourd'hui. J'aurais dû être morte le 17 juin 1940.
Na 21. jsem měla telefon, že nás obsazuje armáda. Což jsme považovali za něco, že to vůbec není možné. To byl takový šok.
Da sprechen Vertreter der Großelterngeneration aus Tschechien, aus Polen, aus Frankreich über dunkle Zeiten des Krieges, die sie erlebt haben. Die Enkel hören zu und hier wird also appelliert an diese EU als Friedensprojekt. Ich finde, das ist wirklich gelungen. Mich hat das sehr gehabt. Ich war auch wirklich fast zu Tränen gerührt. Ich habe mir aber dann auch gedacht, das ist nicht auch ein bisschen zynisch, weil wir gerade vor unserer Haustür eben wieder einen Krieg haben und wir ja auch gerade da viele Debatten darum haben, wie sich die EU einbinden soll. Aber mir geht es eigentlich vor allem vorrangig jetzt um die Frage, Oliver, ist das okay, so emotional drauf zu drücken und dann auch vielleicht ein bisschen mehr Nähe zu schaffen?
Ja, zweifellos. Ich bin politischer Werbung immer skeptisch gegenüber eingestellt. Das ist ja auch Voraussetzung unseres Berufs als Journalisten. Aber ich fand diesen Film wirklich sehr, sehr gut. Und es hat mich auch daran erinnert, was ich mal vor einigen Jahren mit dem Timothy Snyder von Yale besprochen habe, als man gerade dabei war, dieses Haus der europäischen Geschichte des Europaparlaments zu gründen, dieses Museum, das es da gibt in Brüssel neben dem Europaparlament. Und da gab es ja damals, so vor 10 Jahren ungefähr, ziemliche Debatten darüber, naja, was ist eigentlich jetzt, wo fängt man da an, was wäre so irgendwie der, was wäre auch der Nullpunkt. Und ich habe ihn dann mal so gefragt und er sagt, der Holocaust. Also man kann die EU nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was das damals einfach für ein fundamentaler Bruch war in Europa. Also eine absolute Stunde Null. Und all das, was seither dann hier gebaut wurde, ist im Endeffekt ja auch eine Funktion, eine Ableitung dessen, dass man gesagt hat, das soll sich so nicht wieder wiederholen. Das hilft uns jetzt aber natürlich nicht, mit dem Hier und Jetzt umzugehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der, vielleicht steht das auch ein bisschen hinter deinen Zweifeln am Zweck dieses Spots. Ich finde ihn gut, gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass er Menschen, die die EU nicht gut finden oder sogar fundamental ablehnen, in das andere Lager zurückholt. Denn die sind vielleicht, aber das ist jetzt nur meine unwissenschaftliche Vermutung, eher interessiert an der performativen EU, die ihnen halt hilft, sich die Miete leisten zu können und dafür sorgt, dass das Essen nicht zu teuer wird und dass es keinen Krieg gibt und so. Und die jetzt aber das Gefühl haben, das System EU bringt das alles nicht. Und da kann man, glaube ich, dann noch so schöne Filme machen, wo Großmütter an ihre Enkel appellieren, das nicht zu vergessen und wählen zu gehen. Ich glaube nicht, dass man die da aus ihrer Skepsis oder Ablehnung herausholt.
Ich nehme an, Sie sind als Wissenschaftlerin ebenso skeptisch wie Journalisten bei politischer Werbung. Wie finden Sie so einen emotionalisierten Spot, der eben auch, ich meine, der muss man dazu sagen, wirklich ganz gezielt darauf absetzt, dass man eben zum Wählen motiviert, ja?
Also grundsätzlich finde ich das sehr gut, weil, wie Sie richtigerweise gesagt haben, wir haben ja beim Wählen zwei Verhaltensweisen, die wir uns anschauen. Zuerst mal die Wahlbeteiligung. Und wir haben über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder gesehen, dass die Wahlbeteiligung bei den europäischen Parlamentswahlen immer geringer ist als die nationalen Wahlen. Und dementsprechend ist so ein Spot natürlich ideal, um die Menschen dafür zu motivieren, zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Der zweite Schritt ist dann, eine bestimmte Partei als solches zu wählen, aber das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich die Mobilisierung. Und da funktionieren solche Emotionalitäten schon sehr gut, zu sagen, es geht um irgendetwas. Also wenn du nicht entscheidest, dann entscheidet jemand anderer für dich. Als schönes klassisches Beispiel der Brexit, der ja irgendwie sehr stark von den jungen Wählern und Wählerinnen ausgelassen worden ist und wo dann irgendwie danach darüber befunden wurde, jemand anderer hat über meine Zukunft entschieden. Und ich glaube, solche Spots zeigen nochmal darauf hin, es liegt an dir, irgendwie die Zukunft zu entscheiden. Du hast eine Stimme, also nutze sie.
Das Brexit ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil also die vergangene Legislaturperiode war ja die erste ohne oder wo eben dann der Brexit stattgefunden hat. Jetzt heißt es in letzter Zeit ja, dass die Wahlbeteiligung diesmal stärker sein könnte, aus verschiedenen Gründen. Also zumindest hoffen das, glaube ich, einige. Aber mich fragt mich jetzt, bevor wir darüber sprechen, wie man das Image verbessern kann, wie schlecht oder gut ist denn das Image jetzt derzeit? Eben mit, also Postpandemie in der Ukraine, nach der oder mitten in dem Ukraine-Konflikt, aber auch nach Brexit.
Also es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen der EU. Natürlich reden wir vielleicht auch in den Medien zu viel darüber, von wegen die Euroskeptiker und Euroskeptikerinnen oder diejenigen, die von der EU nicht so überzeugt sind oder die glauben, dass die europäische Integration schon zu weit gegangen ist. Die gibt's. Eindeutig. Unsere Daten zeigen das auch, dass es die gibt. Aber es gibt auch jede Menge, die das als ein gutes Projekt empfinden, die sagen, man muss die europäische Integration noch weiter vorantreiben oder zumindest nicht sagen, man soll sie stoppen oder wieder zurückdrehen.
Aber zeigen die Daten da einen Trend?
Also was wir schon gesehen haben, war unmittelbar nach dem Brexit, dass diese Diskussion, die Europäische Union zu verlassen, zu einem Stopp gekommen ist. Also davor gab es doch wirklich immer wieder die eine oder andere Diskussion, von wegen vielleicht vielleicht soll es auch einen Öxit oder Dexit oder wie auch immer man diese Exits dann nennen wollte, geben. Und der Brexit hat dann schon vor Augen geführt, von wegen, das ist alles andere als leicht und vielleicht auch gar nicht mal so sinnvoll. Also wenn es so eine große Volkswirtschaft wie Großbritannien nicht schafft bzw. sich schwer tut, wie kann das erst an einer kleineren Volkswirtschaft gehen, sodass dieser Wunsch nach einem Austritt des eigenen Landes stark zurückgegangen ist.
Oliver, jetzt bist du in Brüssel vor Ort und erlebst die Arbeit all dieser EU-Institutionen. Jetzt hatten wir ja nicht nur die von mir schon genannten Krisen, sondern wir hatten auch eine veritable Krise in der EU-Institution EU-Parlament, nämlich meine diese Spesenaffäre. Hast du den Eindruck, dass das auch nochmal zusätzlich das Image beschädigt hat oder bewertet man das vielleicht über, dass das wird das gar nicht so wahrgenommen?
Da geht es um diese Korruptionssache mit Katar-Geld und
ja,
so.
Ja, genau. Die griechische Abgeordnete.
Interessanterweise. Kylie. Hätte ich es jetzt schon total vergessen. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ich habe das Gefühl, dieses Thema ist durch. Und es ist auch in letzter Zeit auch in den belgischen Medien, also wenn ich so Radio höre oder Zeitung lese in Belgien, das kommt eigentlich nicht mehr auf. Also ab und zu wird vielleicht noch darüber berichtet, dass da irgendwo irgendwelche Voruntersuchungen weitergeführt werden. Aber es ist nicht so, dass es großartige neue Razzien gäbe oder Festnahmen oder
aber
dergleichen.
Aber da ist auch vielleicht wieder hilfreich, dass die Distanz besteht, dass man das Gefühl hat, das ist so weit weg und ich kenne ja die nicht, diese griechische MEP. Und
naja, ich fürchte halt eher, dass es wahrscheinlich bei vielen Leuten ein Vorurteil bestätigt hat, dass halt das Europaparlament so ein Selbstbedienungsladen ist, dass sich einer strengeren Selbstkontrolle auch zu entwinden vermag. Und ich finde es nur interessant, dass, glaube ich, keine der Anti-EU-Parteien oder euroskeptischen Parteien daraus jetzt, glaube ich, viel Kampagnengold zu schürfen versucht. Okay. Also ich sehe auch nicht die FPÖ eigentlich, die hat auf ihrem Plakat da alle möglichen anderen Feindbilder affischiert, aber das sehe ich eigentlich nicht. Mhm. Ja.
Woher rührt denn deiner Meinung nach diese innerliche Distanz zur EU vieler Europäerinnen und Europäer?
Ich glaube, die rührt zu einem Gutteil aus der geografischen Distanz. Wenn man in einem Staat lebt, aufwächst in einer Stadt, dann geht man immer wieder mal am Parlament vorbei, man geht am Sitz der Regierung vorbei oder dort, wo das Staatsoberhaupt residiert. Man sieht diese Leute, man sieht die ständig im Fernsehen, man hört von ihnen im Radio, die sind halt hier. Ja. Man hat das Gefühl, das sind unsere. Ja. Und dann ist Brüssel für viele, Brüssel und Straßburg, also diese europäischen Institutionen, sind einfach wirklich weit weg. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Freunde habe, die mich besuchen in Brüssel und die zum ersten Mal dort sind, für wie exotisch die das oft halten. Ja? Und ich denke mir, aber das ist Belgien, das ist ein recht konventionelles also westeuropäisches Land. Ja? Das ist jetzt nicht aus der Welt gefallen oder so, nicht? Und wenn man dann noch ins Europaparlament hineingeht und in die Kommission und so, dann sind die überhaupt oft ziemlich überwältigt. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr fern. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Bürger gleichzeitig genau wissen, wie ein österreichisches Bundesgesetz entsteht. Also würde man mich jetzt prüfen, würden meine alten Staatsrechtsprofessoren mich jetzt überraschen, würden sie auch auf einige Wissenslücken stoßen, die eher peinlich sind. Man hat aber den Eindruck, das funktioniert halt, das macht man so, die machen halt ein Gesetz und das ist es. Ich glaube, man schaut bei den EU-Institutionen dann viel genauer hin und vielleicht können wir darüber dann auch noch reden, vielleicht ist es sogar paradoxalerweise kontraproduktiv, wenn man ständig versucht zu erklären, wie jetzt die EU funktioniert. Weil man damit impliziert, dass es halt irrsinnig kompliziert und fern ist und so. Und man muss jetzt wirklich genau wissen, an welchem Schritt, in welchem Trilog, was, wo vonstatten geht. Und meine These ist, ich glaube, die meisten Bürger, die meisten Leser müssen jetzt nicht genau wissen, wie die Wurst gemacht wird. Ja, die müssen darauf vertrauen können, dass die Wurst machen, integer sind, dass sie transparent sind, dass sie im Fall der Fälle halt auch zur Verantwortung gezogen werden können. Aber ich weiß dann oft nicht, ob ich unsere Leserinnen und Leser mit jeder Wendung bei manchen Gesetzesdossiers in jedem Ausschuss oder so
genau
behelligen muss.
Du spielst da, glaube ich, an auf eine Szene in dieser Serie Parlament von ARD und Netflix, wo das dann auch einmal ein Darsteller sagt, dass das Gesetzgebung in der EU ans Wurstmachen erinnert. Und wobei er das dann so sagt, dass der Großteil der Menschen gar nicht wissen will, wie die Wurst entsteht. Aber du sagst also, in der EU ist das schon stärker so. Frau Kritzinger, an Sie vielleicht nochmal die Frage, wissen denn eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher genug über die EU? Also wo wird das wie gelehrt? Ich kann mich erinnern, als jemand, die ich reveale meinen Jahrgang 2000 maturiert hat, die EU war damals, wir waren 5 Jahre dabei, wir haben natürlich viel rund um den Beitritt gelernt und gelehrt bekommen, aber so richtig viel gewusst habe ich bis zum Beginn meines Jus-Studiums nicht über die EU und auch übrigens die Gesetzgebung nicht. Wie ist das jetzt? Ist das genug Info an Schulen? Muss man da mehr machen?
Es ist eine sehr schwierige Diskussion, weil ich könnte jetzt natürlich diese Diskussion auch aufmachen, vielleicht weiterführen, was Sie gerade gesagt haben. Prüfen wir doch mal Österreich ab. Mhm. Also prüfen wir doch mal die verschiedenen Institutionen, das Zusammenspiel, die Gesetzgebungsprozesse in Österreich ab. Wie schauen wir da aus? Und ich glaube, ein bisschen so dieses Overperformen in der EU ist manchmal sehr stark im Vordergrund, wie Sie richtigerweise gesagt haben, was man alles wissen muss, was alles bekannt sein muss, dass man alles im Detail sich anschaut. Man macht das nicht unbedingt auf der gleichen Ebene, auf der nationalen Ebene, sondern das ist halt dann einfach so. Man ist es gewohnt und so weiter. Und auf der EU-Ebene ist es man halt nicht so gewohnt. Also ich würde jetzt mal den Wissensstand jetzt nicht als so unterschiedlich zwischen der EU und der nationalen Ebene betrachten. Was die EU sicherlich nicht hat im Vergleich zu der nationalen Ebene, sind die Gesichter. Also zum Beispiel eine Regierung. Man hat das natürlich versucht mit der Kommissionspräsidentin, aber dann gibt es irgend so einen komischen Ratspräsidenten auch noch. Also da gibt es irgendjemand aus dem Parlament. Also es sind dann schon auch Personen, die nicht unbedingt mit der nationalen Ebene übereinstimmen, vergleichbar sind und eben auch nicht diese Regierungsgesichter sind, wie man zum Beispiel auf der nationalen Ebene hat, weil es ist ein bisschen schwieriger so verständlich macht. Aber grundsätzlich würde ich da jetzt diesen Unterschied nicht so groß sehen.
Jetzt ist aber deine Aufgabe, Oliver, eigentlich diese Distanz ein bisschen zu überwinden in der Berichterstattung. Wo denkst du denn, gelingt dir und den Kollegen das am besten? Also wo habt ihr das Gefühl, da können wir das gut vermitteln?
Naja, systematisch habe ich das nicht erhoben. Es ist natürlich, sagen wir mal so, es ist schwer, wenn ich versuchen würde, die Reform des europäischen Versicherungsrechts zu trivialisieren. Ich bin deswegen auch sehr dankbar, dass ich diese Themen dann den Kollegen im Wirtschaftsressort gnädig überlassen darf. Ja. Dort aber, wo es halt das akute, aktuelle Geschehen, das die Leute ja jeden Tag auch mitbekommen im Radio, in der Zeitung und so. Also das, was passiert, der Krieg, die Teuerung.
Die Flüchtlingsthematik.
Flüchtlinge, Migration, Asyl, diese Dinge, da steigt man natürlich sofort in den Ring, denn da muss man jetzt nicht erstmal erklären, was ist ein Krieg oder so. Ja, also da wissen die Leute, da geht's rund und so und man überlegt sich, okay, wie kann die EU den Ukrainern helfen, sich zu verteidigen gegen die russische Aggression. Ja, da geht das, finde ich, ganz gut und ich glaube auch, dort, wo es natürlich personenbezogen ist, so wie Sie gesagt haben, wir brauchen einfach menschliche Bezugspunkte auch, ja. Und wenn es da halt Akteure gibt, die einfach bekannt sind bei einer breiteren Menge von unseres Publikums, also dann geht das natürlich auch besser, ja.
Aber geht das nicht auch, die Frage ist an beide mit, weil Sie vorher gesagt haben, gibt es eine europäische Identität? Und die Frage ist schwer zu beantworten, aber wir wissen, es gibt nationale Identität. Geht das nicht auch über die Länder? Also ich finde, mir ist die EU immer dann am nächsten, wenn ich was erfahre über die, also quasi ein bisschen dieses Folkloristische, wie ist der Spanier, wie sitzt der Italiener, was sind die Themen, die dort beschäftigen und so weiter. Wer das nicht ein Hebel, weil ich meine, wir alle reisen gerne und es ist eben doch auch so, dass doch auch viele Menschen in Europa hoffentlich schon mal eins der europäischen Nachbarländer besucht haben und dadurch automatisch ein bisschen einen Bezug bekommen, auch ganz ohne Personen.
Also es ist nicht so, dass es keine europäische Identität gibt. Also unsere Daten zeigen schon, dass Menschen sich auch als Europäer, als Europäerinnen definieren. Jetzt nicht, dass sie dementsprechend die nationale Identität aufgeben, aber wir nennen das die multiplen Identitäten, die Personen haben können sich als Burgenländer, als Österreicher und eben als Europäer fühlen. Und das sieht man auch. Es gibt da natürlich andere, die fühlen sich nur als Burgenländer und Österreicher und nichts weiteres. Und man fühlt sich wahrscheinlich noch nie so als Europäer, als Europäerin, wenn man nicht in Europa ist. Denn plötzlich, glaube ich, merkt man am meisten, was sozusagen Europa hergebracht hat, für was es steht, etc. Aber wir haben vor einigen Jahren bereits mal versucht, so nachzuschauen, wie wird sich die europäische Identität entwickeln mit einem demografischen Modell. Also im Sinne von wegen, wenn die Jüngeren, die in Europa aufgewachsen sind, die EU als politisches Gebilde wahrgenommen haben und mit dem groß geworden sind, wie wird sich die europäische Identität entwickeln? Und da haben wir gesehen, von wegen, es ist eine demografische Geschichte, von wegen die Jüngeren werden älter und bringen diese europäische Identität mit sich, dass irgendwann mal eine europäische Identität relativ normal sein wird, neben den anderen Identitäten. Und dann kam aber etwas, was diesen Trend unterbrochen hat, das war die Wirtschafts- und Finanzkrise, wo man dann plötzlich gemerkt hat.
So 2008, 2009, 2010. So.
Genau, wo man dann plötzlich gemerkt hat, dass eigentlich dieses Auftreten der EU und auch Institutionen außerhalb der EU durchaus zu einem Rückgang dieser Identifikation mit Europa geführt hat. Der Umgang mit vielen ökonomischen Fragen, auch in Bezug auf Währung, in Bezug auf bestimmten Mitgliedsländern, so dass man schon sieht, dass dieses Konstrukt der europäischen Identität noch etwas Fragiles ist, viel fragiler als es die nationale Identität ist. Aber grundsätzlich ist es schon möglich, aber wenn dann große Krisen kommen, dann kann es natürlich auch wieder in die andere Richtung gehen.
Was wir ja jetzt erleben, nicht auch gerade mit vielen Ländern. Und wir haben vorher gesagt, nach dem Brexit war es mal kurz eher Stopp mit der Idee, man verlässt die EU. Das kann man ja jetzt leider nicht mehr ganz so unterschreiben, oder?
Ich denke mir, gemeinsame Identität schafft vielleicht auch das, worüber man sich gemeinsam aufregt. Also wenn wir beginnen, uns in Europa die Haare, sofern wir welche haben, zu raufen über dieselben Dinge, dann sind wir da schon einen Schritt weiter. Ich denke mir vielleicht ein kleiner Einwurf auch. Ich meine, der Umstand, dass jetzt zum Beispiel die Debatte rund um den grünen Deal, also die Dekarbonisierung von Industrie, Landwirtschaft und allen Bereichen, dass das so ein brennendes Thema in allen Mitgliedstaaten ist, sowohl seitens der Unterstützer als auch der Gegner, ist ja irgendwie ein Zeichen auch davon, dass da etwas Gemeinsames Europäisches nicht nur wächst, sondern schon da ist. Also ich glaube, der Green Deal, die Frage, was das kostet, was es bringt, ob man das will oder nicht, das ist, glaube ich, in allen Mitgliedstaaten jetzt in den Wahlkampagnen ein Thema. Also ich sehe es in Belgien, ist ein Thema, es ist groß auch in Frankreich ein Thema, es ist in Österreich, es ist jetzt gerade ein Thema in Österreich. Die Frage, kann die Ministerin Gewessler im Rat diesem Renaturierungsgesetz zustimmen oder nicht? Sind die Bundesländer da vielleicht doch noch bereit, sie zu unterstützen oder nicht? Und das finde ich schon spannend eigentlich, oder? Denn das ist dann natürlich zwar schon eine österreichische Debatte, aber die knüpft an einem europäischen Tatbestand, ja, an dem Umstand, dass man da gemeinsam in Europa eine fundamentale industrielle, ökologische und auch soziale Reform umzusetzen versucht. Das sage ich jetzt wertfrei, also egal, ob man das jetzt befürchtet oder ablehnt. Ist
einfach, man merkt, dass die Debatte auf der EU-Ebene ausstrahlt an alle
Menschen. Ich sehe das zum ersten Mal, das ist für mich zumindest das erste Mal in den, weiß nicht, 15 Jahren oder so, wo ich EU-Berichterstatter bin, dass es so ein Thema gibt, vielleicht mit der Migration 2015, mit dieser Krise und natürlich mit der Finanzkrise, die es damals gab, vor auch einem Jahrzehnt, aber das ist fast am stärksten irgendwie so ein, nicht nur ein auf eine Krise reagierendes gemeinsames europäisches Diskutieren und sich auch gegenseitig beschimpfen, ja, sondern eine finde ich, eine europäische Debatte, die daraus entsteht, dass man ein politisches Projekt hat und ja.
Ich muss jetzt natürlich an dieser Stelle, weil du Debatten ansprichst und die Frage, wie sehr das auch sozusagen zieht und wie sehr man sich damit beschäftigt. Gerade in Österreich, wenn wir nochmal nach innerhalb unserer Grenzen schauen, ist die Causa Schilling. Wir haben sie in der Reihe bewusst eher ausgespart, aber hier würde ich sie trotzdem ganz gern einmal erwähnen. Es ist natürlich eine rein innerösterreichische Debatte, aber ich will jetzt auch gar nicht auf die Inhalte da eingehen, sondern auf die Frage, wie sehr die denn den Diskurs über die EU-Wahl in den vergangenen Wochen geprägt hat und gestört hat oder auch, es gibt ja sogar ganz wenige, die der Meinung sind, es hat ja genützt, weil dadurch das Thema EU-Wahl natürlich nicht inhaltlich leider diskutiert wurde, aber halt auf dieser personellen Ebene und rund um diese Vorwürfe. Wie sehen denn Sie das?
Also es ist auf jeden Fall mal bekannt geworden, dass es eine europäische Parlamentswahl gibt. Also bekannter geworden, dass es eine europäische Parlamentswahl gibt. Und so gesehen könnte man natürlich davon ausgehen, dass das vielleicht einen Mobilisierungseffekt hat. Vielleicht grundsätzlich, ob es einen Mobilisierungseffekt für die Grünen hat, ist dahingestellt, weil vielleicht durch diese Debatte dann der ein oder andere Grünwähler, die eine oder andere Grünwählerin zu Hause bleiben wird.
Oliver, wie siehst du das? Von ein bisschen aus der Ferne natürlich.
Ich versuche dem Thema so gut wie möglich auszuweichen, aber es ist ein bisschen wie so eine Telenovela, so ein Guilty Pleasure. Man will es nicht sehen, aber man schaut dann doch, wenn man hört, es ist wieder was Neues. Ich stelle mir nur halt eine Frage, ohne da zu sehr hineinzugehen. Warum hat man bei den Grünen in dem Moment, als man beschlossen hat, man bietet Frau Schilling diese Kandidatur an und sie ist generell bereit, warum hat man ihr dann nicht gesagt, so, liebe Lena, und jetzt geh in dich und sag uns, gibt es irgendetwas, das in den letzten 5 Jahren passiert es in deinem Leben, von dem du nicht möchtest, dass es morgen auf dem Titelblatt der Zeitungen steht.
Das würde man aber immer raten,
und,
jedem.
Also und wenn du, glaubst, es ist dein Privatleben und deswegen ist es nicht relevant, dann ist es umso relevanter. Ja? Also wenn du glaubst, nur weil es ist irgendetwas im Privatleben und deswegen muss man nicht darüber reden, dann ist es erst recht etwas, worüber wir hier intern im Zug von einem Vetting nennt man das in Amerika. Und das hat mich eigentlich erstaunt. Das spricht nicht sehr für den Professionalismus der grünen Parteiführung.
Und was macht's mit
oder vielleicht waren die so im Stress.
Also wir waren ja jetzt eben schon die letzten Jahre nicht unbedingt arm an Skandalen, die auch über unsere Grenzen hinaus Schlagzeilen gemacht haben. Ich glaube, die Financial Times war jetzt dann auch so, dass sie irgendwann mal dann das ganze Krause aufgegriffen haben in einem Newsletter. Aber wie nimmst du das wahr in Brüssel? Wird das überhaupt wahrgenommen?
Nein. Also ich meine, außerhalb der EU-Blase und außerhalb der grünen Blase oder Österreich-Blase, innerhalb der EU-Blase, also der Subblase quasi, ist es kein Thema. Also
gut, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende. Wir haben am Ende immer eine kleine Rubrik, wo wir den belgischen MEP der Grünen, Philippe Lamberts, der jetzt demnächst ausscheidet, zitieren wollen. Bei einer seiner letzten Pressekonferenzen war er ziemlich in Rage und hat da gesagt:
Bullshit, absolut Bullshit.
Dazu sage ich dann immer, es ist aufgrund von Fiskalregeln, die ihn sehr aufgeregt haben, neuen. Frau Kritzinger, was ist denn für Sie in der EU in den vergangenen Jahren oder generell schiefgelaufen oder so eben sowas wie ein absolut Bullshit?
Also es ist auch sehr viel gut gelaufen, muss man vielleicht auch mal sagen. Aber Bullshit, wenn man das so übersetzen möchte, dann ich glaube, das, was ich vielleicht nicht mal so hören kann, ist von wegen, die in Brüssel haben entschieden. Und wir müssen das umsetzen, weil Brüssel sind wir eigentlich alle, ganz gleich, ob es über den Rat, ob es in der Kommission, im Parlament oder eben auch wir als Wähler und Wählerinnen sind. Also die sind nicht, ist meines Erachtens nicht das richtige Wort, sondern eigentlich müsste das mit einem Wir ersetzt werden.
Gut, danke. Oliver?
Naja, ich könnte einen ganzen Misthaufen eigentlich hier herankarren. Was für mich schon ein großes Ärgernis ist, es gibt ja so eine ganze Reihe an Gemeinplätzen innerhalb der Bubble der Freunde der EU. Und einer davon ist, dass die EU immer in Krisen wächst. Ja? Implizit, also die EU wird durch Krisen stärker. Und impliziert wird damit, dass ja Krisen eigentlich total super sind für die EU, weil dann wird sie halt besser und reformiert sich. Und das halte ich für wirklich gefährlich und zum Teil auch töricht. Denn wenn man die Finanzkrise heranzieht, die vor ein bisschen über einem Jahrzehnt begonnen hat, man hat die dann gestoppt am Ende nach einigen Jahren, nach vielen Fehlversuchen, nach viel vergeudeter Zeit und verschwendetem Geld und auch erzeugtem menschlichem Leid. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass man das Problem, das es damals gab und die Lösung darauf wirklich zu Ende gedacht hat. Man hat ja zum Beispiel immer noch keine wirklich nachhaltige Lösung für die Einlagen, also eine gemeinsame europäische Einlagensicherung. Mhm. Die gibt's immer noch nicht auf einem Niveau, wo man sagt, wenn es bei den Banken wieder kracht, dann ist aber auch wirklich sicher, dass die Sparer nicht panisch zur Bank laufen müssen. Und ich halte dieses Aperçu von der EU, die durch Krisen stärker wird, für ganz problematisch.
Vor allem
und
ich habe mal geschaut, woher das rührt. Jahren, oder? Ganz kurz nochmal, jetzt in den letzten Jahren war es ja eher so, dass man gesehen hat, Pandemie, Ukraine hat ja wahnsinnig auch vom Alltagsgeschäft abgelenkt. Es war ja plötzlich absolut Dieser Riesenproblembär da, den man bearbeiten absolut Muss.
Die Migrationskrise hat die EU nicht gestärkt. Die Migrationskrise hat auch nicht dazu geführt, dass man wirklich ein nachhaltiges System zum Management von Asyl, Migration und auch irregulärer Migration geschaffen hat, das gleichzeitig auch noch auf der Menschenwürde und den Menschenrechten fußt, aber auch dafür sorgt, dass halt die Leute, wenn sie nicht hierher kommen können und dürfen, auch wieder gehen müssen. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Ja. Es hat auch die Pandemie hat uns nicht gestärkt. Die hat uns substanziell geschwächt, auch politisch. Und da wird dann, wir haben Gott sei Dank gemeinsam dann Impfstoffe beschafft und so. Aber wir sind dadurch, glaube ich, nicht institutionell gestärkt hervorgegangen. Also das finde ich schwierig. Und nur ganz kurz, ich habe mir überlegt, woher das kommt. Und es gab da so ein Zitat von Jean Monnet, glaube ich, der gesagt hat, die EU, aber korrigieren Sie mich, wenn ich ihn falsch zitiere, die EU wird wachsen an, ich übersetze so frei, durch ihre Krisen, aber auch durch die Summe ihrer Lösungen für diese Krisen.
Ja, das ist ein bekanntes Zitat.
Und dieser zweite Halbsatz, der wird aber nie dazu gesagt. Also das ist schon ziemlich übelriechender Bullshit für mich. Ja.
Vielen Dank Ihnen beiden, liebe Frau Kritzinger, lieber Oliver. Danke fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren. Und auch Ihnen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn Sie das gemacht haben, aber natürlich auch fürs Zuhören. In der letzten Ausgabe dieser Reihe werden wir so eine Art EU-Wordrap mit allen Presse-EU-Experten und Expertinnen machen. Auch das werden Sie wieder sehen und hören können. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier gesehen und gehört haben, dann sagen Sie das bitte an weiter. Ich sage noch ganz schnell Danke an ein paar Menschen, die da mitgeholfen haben, dass das hier entstehen kann, nämlich an Menschen hinter der Kamera und Mikro. Das sind Stanislaus Erich, Johannes Kaser, David Strohmeier und Dominik Lanterdinger von Audiofundl. Machen Sie es gut und bis bald.